Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Und im Studio ist heute Detlef Karg. Zwei Ereignisse werden uns in dieser Sendung beschäftigen. Der abgewehrte Angriff der Hisbollah auf Israel und der Gegenschlag der israelischen Luftwaffe auf Stellungen der Hisbollah im Libanon. Außerdem die Festnahme des Attentäters von Solingen und die vielen Fragen, die sich daraus ergeben. Im Sporttelegramm gegen Ende der Sendung blicken wir dann unter anderem auf den Tod des Fußballtrainers Christoph Daum. Zunächst aber nach Israel. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Aßmann. Herr Aßmann, was ist in der Nacht geschehen beim Angriff der Hisbollah auf Israel?
Ja, wenn wir mal chronologisch bleiben, dann war es zunächst tatsächlich so, dass Israels Armee nach eigener Darstellung einen Präventivschlag durchgeführt hat und bereits in der Nacht begann mit nach eigenen Angaben 100 Kampfflugzeugen viele Stellungen der Hisbollah im Südlibanon anzugreifen. Die Armee hat das dann heute Morgen ein bisschen bilanziert, hat gesagt, wir haben da vor allem Raketenabschussrampen angegriffen und haben Tausende, so hieß es, Raketen zerstört, Raketen, die auf Israel gerichtet gewesen seien. Für diese Angaben gilt, was gleich auch für das gilt, was ich über die Hisbollah sagen werde, wir können das nicht überprüfen. Die Hisbollah selbst hat dann erklärt, sie habe eben auch ab dem frühen Morgen mit Teil 1 erster Phase ihres Vergeltungsangriffs gegen Israel, Vergeltung für den Tod eines ihrer Kommandeure, vor rund einem Monat begonnen, will rund 320 Raketen geschossen haben. Es wurden wohl auch Drohnen mit Sprengstoff gestartet Richtung Israel. Das ging dann ein paar Stunden und dann hat Hisbollah erklärt aus dem Libanon heraus, das war es jetzt eben erst einmal mit dieser ersten Phase. Die Angriffe der Hisbollah, die haben sich nach allem, was man jetzt weiß, vor allem gegen militärische Einrichtungen in Israel gerichtet. Inwiefern die da Schaden angerichtet haben, das wissen wir nicht. Zumindest über größere Schäden ist nichts bekannt. Es gab allerdings auf ziviler Seite Schaden. Da sind ein paar Häuser in Akko, das ist im Norden Israels, nahe der libanesischen Grenze, beschädigt worden. Da gab es wohl auch zwei Leichtverletzte. Aber größere Schäden, sowohl eben auf Sachebene als auch Personenschäden, sind ausgeblieben.
Man hatte diesen Angriff ja erwartet. Nun ist er relativ schwach ausgefallen. War das das, was in Israel erwartet worden ist? Oder hat die Hisbollah vielleicht nur einen Testballon gestartet, um den Iron Dome der Israelis zu testen?
Also aus israelischer Sicht ist es sogar so, so wird es von der Armee und eben auch von der politischen Führung des Landes ja dargestellt, dass das Ganze wesentlich umfangreicher hätte ausfallen können, wenn man nicht eben vorher schon den genannten Präventivschlag geführt hätte und vieles schon am Boden zerstört hat an Raketen. Also so wird es von der israelischen Regierung geschildert, auch vom Premier Netanyahu am Morgen, der gesagt hat, da waren tausende Raketen ausgerichtet auf Nordisrael. Es ist allerdings tatsächlich so, dass wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu der militärischen Bedrohung, die ja auch von israelischer Sicht von Hisbollah ausgeht, dass die nämlich eigentlich viel, viel, viel mehr Raketen haben sollten, dann könnte man jetzt zu dem Schluss gelangen, dass das ein begrenzter Schlag war, möglicherweise auch einer, der in keine weitere Eskalation führen soll. Aber das ist jetzt zur Stunde eine sehr vorsichtige Bestandsaufnahme. Hisbollah-Chef Nasrallah will sich ja am Abend noch in Beirut äußern. Das wird jetzt natürlich erwartet, dass man da vielleicht ein paar Rückschlüsse ziehen kann, wie die Schiitenmiliz da jetzt weitermacht.
Wie sieht's denn bei der Regierung in Jerusalem aus? Steht zu erwarten, dass es nun doch dazu kommen könnte, eine neue, echte Front im Norden zu eröffnen?
Also das ist weiterhin das, was von israelischer Seite gesagt wird, auch von Benjamin Netanyahu heute, wer uns Schaden zufügt, wird Schaden erleiden. Die israelische Führung hat ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt, wenn hier die Zivilbevölkerung im großen Ausmaß angegriffen wird, wenn es da viele Opfer gibt, dann werden wir sehr, sehr hart zurückschlagen. Das ist jetzt aber eben bei diesem Schlag nicht passiert. Weiterhin greift Israels Luftwaffe Ziele im Südlibanon an, die sie der Hisbollah zuordnet, aber in weniger Intensität, als das in der vergangenen Nacht der Fall war. Und der Eindruck, den man so ein bisschen bekommt, ist, dass jetzt erst einmal die weitere Lageentwicklung hier abgewartet werden soll.
Es ist ja der Ausnahmezustand verhängt worden für eine gewisse Zeit, für 2 Tage. Was bedeutet das Ganze für den aktuellen Alltagsbetrieb in Israel?
Der ist tatsächlich ein bisschen abhängig davon, wo Sie in Israel sind. Im Norden, nahe der libanesischen Grenze, ist der eingeschränkter, als er das momentan zum Beispiel im Zentrum des Landes ist. Für den Norden gilt weiterhin, was für das Zentrum heute Morgen auch noch galt, dass also Menschenansammlungen verboten sind, größere Menschenansammlungen. Das hat man mittlerweile für Tel Aviv und Umgebung wieder aufgehoben. Insgesamt aber gilt noch die Anordnung bis mindestens übermorgen früh den Anweisungen des israelischen Heimatschutzkommandos, das ja hier für die Zivilbevölkerung zuständig ist, zu folgen.
Tim Aßmann, danke für diese Informationen aus Tel Aviv zum Angriff der Hisbollah und dessen Abwehr durch die israelische Luftwaffe. Unterdessen sind Vertreter Israels und der Hamas zu Gesprächen nach Kairo gereist. Es geht ja um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der noch im Gazastreifen vermuteten israelischen Geiseln. Das Ganze wird nun überschattet von den Gefechten, die es in Israels Norden und im Libanon gab. Mehr dazu nun von Sabina Mattei.
Hochrangige Vermittler der USA, Ägyptens und Katars wollen die Gespräche in Kairo heute vorantreiben. Doch ob CIA-Chef Burns, der katarische Ministerpräsident Athani und der ägyptische Geheimdienstchef Kamel eine Einigung über eine Waffenruhe und den Austausch von Geiseln gegen Gefangene zustande bringen, bleibt abzuwarten. Aus Sicht der Hamas habe die neue Runde in Kairo bisher keine Fortschritte erzielt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters aus Kreisen der Delegation der Terrororganisation. Die Funktionäre des Politbüros der Hamas hatten sich am Abend von den ägyptischen und katarischen Vermittlern über den Stand informieren lassen. Die Hamas-Vertreter sitzen nicht mit am Verhandlungstisch, weil beide Konfliktparteien nicht direkt miteinander reden. Einer der größten Knackpunkte ist dem Vernehmen nach weiterhin Israels Forderung nach dauerhafter Kontrolle der Grenze zwischen Gazastreifen und Ägypten, um Waffenschmuggel der Hamas zu unterbinden.
Informationen waren das von Sabina Mattei und in der Nacht, da haben uns Meldungen aus Solingen erreicht. Dort wurde der Attentäter verhaftet, der auf dem Stadtfest am Freitagabend 3 Menschen getötet und mehrere schwer verletzt hat. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich. Das wirft viele Fragen auf und darüber kann ich jetzt sprechen mit Michael Götschenberg. Er ist Terrorismusexperte für die ARD. Herr Götschenberg, wie glaubwürdig ist es, dass der IS die Tat für sich reklamiert?
Da muss man schon noch ein paar Fragezeichen hintersetzen. Der IS hat zwar für die Verbreitung dieser Bekennerbotschaft die üblichen Kanäle benutzt, die auch in der Vergangenheit immer wieder benutzt worden sind, um solche Taten für sich zu reklamieren. Allerdings, wenn man sich diese Botschaft anschaut, dann enthält sie weder den Namen des Attentäters noch exklusives Täterwissen, sodass der IS den Nachweis bisher schuldig geblieben ist, dass der Attentäter vor der Tat tatsächlich mit der Organisation in Verbindung gestanden hätte. Es wurde auch kein Bekennervideo bisher verbreitet, wie wir das in der Vergangenheit oft gesehen haben, dass Attentäter eben ein Video aufgenommen haben, wo sie die Tat ankündigen und dem IS die Treue schwören. Auch das gibt es bisher nicht, sodass für mich nach wie vor nicht sicher ist, dass es diese Verbindung zum IS wirklich gegeben hat.
Einmal anders gefragt, was macht es für die Sicherheitslage in Deutschland überhaupt aus, ob sich der IS oder andere Organisationen dieser Art zu so etwas bekennen oder ob Täter einfach aus Hass handeln und gar nicht vorher gefunden werden können?
Ja, es ist in der Tat so, dass es an der Tat selber zunächst mal nichts ändert. Grundsätzlich ist es so, dass der IS natürlich ein propagandistisches Interesse daran hat, den Eindruck zu erwecken, dass er in der Lage sei, in Westeuropa Attentäter in Marsch zu setzen, quasi nach Belieben. Das gab es ja ständig in der Hochphase des IS, als es das sogenannte Kalifat gab, der IS auf der Landkarte existierte. Und seitdem die Organisation in den Untergrund gehen musste, nachdem sie militärisch besiegt worden war, hat es das in der Tat immer weniger gegeben. Es ist vor allem ein Anspruch, eine Behauptung des IS, dass er dazu in der Lage gewesen wäre. Und insofern macht es schon einen Unterschied mit Blick auf die Frage, ob der IS dazu wieder imstande ist, ob er auch wieder verstärkt Anschläge in Europa verüben will. Das ist eine Frage, die Sicherheitsbehörden natürlich schon sehr beschäftigt.
Wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. Mehrere deutsche Medien berichten heute, dass der Attentäter von Solingen eigentlich hätte abgeschoben werden sollen. Dann ist er untergetaucht, dann war die Abschiebefrist verstrichen und er tauchte wieder auf und wurde in Solingen untergebracht. Was sagt das Ganze über die Politik der inneren Sicherheit in Deutschland und über deutsche Behörden aus und über ihr Handeln?
Ja, das ist in der Tat so, deckt sich auch mit meinen Informationen, dass es genau so gelaufen sein soll, dass er Anfang vergangenen Jahres abgeschoben werden sollte und dann aber eben nicht auffindbar war, 6 Monate lang verschwunden war. Die Frist, um die Abschiebung dann auch zu vollziehen, war damit abgelaufen und das Bedrückende ist, dass sich ihm dann danach offenbar niemand mehr mit dem Thema beschäftigt hat. Er ist dann tatsächlich in Solingen gelandet. Aber man hat keinen neuen Versuch unternommen, ihn dann eben doch noch abzuschieben. Es ging hier im Übrigen um eine Abschiebung nach Bulgarien, nicht etwa nach Syrien, weil er in Bulgarien erstmalig registriert worden war. Und das wäre insofern EU-rechtskonform gewesen, ihn in das Land der Erstregistrierung dann auch abzuschieben. Da werden die Behörden Fragen beantworten müssen. Aber es ist in der Tat so, dass wir immer wieder feststellen, dass Abschiebungen eben am Ende nicht konsequent durchgeführt werden.
Sehen wir in Deutschland nun eine neue Qualität des Terrorismus nach diesem Anschlag in Solingen? Müssen wir mit vielen Schläfern rechnen, die irgendwann in den kommenden Monaten und Jahren noch zuschlagen können?
Ich würde nicht von einer neuen Qualität sprechen, weil wenn wir uns das anschauen, was wir da in Solingen erleben mussten, dieser Anschlag mit drei Toten ist dennoch ein Anschlag mit einem einfachen Mittel gewesen, mit einem Messer. Ein Szenario, das islamistische Terrororganisationen seit Jahren propagieren, das wir auch in Deutschland in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben, auch schon mit Todesopfern. Also qualitativ unterscheidet sich das nicht von dem, was es in den vergangenen Jahren auch gegeben hat. Allerdings stellt man schon fest, dass es wieder vermehrt Anschlagsdrohungen und Anschläge gibt mit islamistischem Hintergrund in Deutschland, aber auch in Westeuropa insgesamt, sodass das Problem schon wieder deutlicher in den Vordergrund rückt. Das muss man definitiv sagen.
Sie haben es gerade gesagt, die Behörden müssen vielleicht in diesem Fall viele Fragen beantworten, aber das ist ja nur ein Einzelfall. Was können Behörden generell besser machen, wenn Sie das einmal als Sicherheitsexperte, der sich seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt, einschätzen würden?
Also wenn wir über den islamistischen Terrorismus reden, würde ich zunächst mal feststellen, dass die Behörden in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht haben. Man ist deutlich besser darin geworden, die relevanten Akteure, islamistische Gefährder in den Blick zu nehmen, zu bewerten in der Gefahr, die von ihnen ausgeht, Anschläge dann auch verhindern zu können, also sozusagen vor die Lage zu kommen. Aber wir haben ein echtes Problem mit Personen, die den Behörden nicht bekannt sind. Das scheint auch in diesem Fall wieder so gewesen zu sein, dass der Täter den Behörden nicht bekannt war als Extremist. Möglicherweise, weil er sich sehr kurzfristig erst radikalisiert hat oder er ist aus einem anderen Grund nicht aufgefallen. Aber wir haben definitiv ein Problem mit Personen, die sich im Internet radikalisieren. Wir haben ein Problem mit Inhalten, die auf Social Media verbreitet werden, auch radikal-islamistische Inhalte. Da denke ich, müsste man deutlich konsequenter sein, dem auch einen Riegel vorzuschieben.
Michael Götschenberg war das, unser Terrorismusexperte für die ARD. Vielen Dank nach Berlin. Nach dem Messerangriff in Solingen, der vermutlich ein islamistisch motivierter Terroranschlag war, da diskutiert die Politik auch über Konsequenzen. Im Fokus stehen dabei unter anderem Vorschläge, die Bundesinnenministerin Faeser vor einigen Wochen gemacht hatte, den Verkauf und das Mitführen von Messern stärker zu regulieren. Viele fragen aber, ob so etwas überhaupt Sinn macht, denn ein Verbot von Messern löst nicht ein Grundproblem, nämlich, dass es offenbar zu viele Zugewanderte in Deutschland gibt, die diesen Staat und seine Regeln nicht respektieren und ihm auf vielfältige Weise schaden. Die Zahl der Attacken aller Art steigt, ebenso die Zahl der Todesopfer. Steffen Wurzel aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
SPD und Grüne rufen die FDP auf, eine Verschärfung des Waffenrechts mitzutragen. Es brauche jetzt schnelle und konsequente Maßnahmen, sagte der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil der Bild am Sonntag. Für ihn gäbe es keinen Grund, warum Menschen im Alltag Stichwaffen mit sich führen. Ähnlich argumentiert Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Er sei für mehr Waffenverbotszonen und für strengere Waffengesetze, sagte der Bündnisgrüne. Wörtlich, Hieb- und Stichwaffen braucht niemand in der Öffentlichkeit. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hatte schon vor einigen Wochen vorgeschlagen, das Waffenrecht in Bezug auf Messer zu verschärfen. Mitgeführt werden dürften demnach dann in der Öffentlichkeit nur noch Messer, die eine maximal 6 Zentimeter lange Klinge haben. Sprengmesser sollten ganz verboten werden. Der Koalitionspartner FDP lehnt das allerdings weiter ab.
Es wäre naiv zu glauben, dass ein allgemeines Messerverbot dazu führen würde, dass jemand, der sich entschlossen hat, eine Tat mit einem Messer zu begehen, sich davon abhalten ließe.
Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und Mitglied im Bundestagsinnenausschuss. Dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio sagte er,
Messer sind sehr leicht zu beschaffen, sie werden ja auch überall gebraucht, in den Küchen und dergleichen mehr. Man kann sich also nicht nicht als solche verbieten, sodass jemand sich sehr leicht in den Besitz einer solchen Waffe versetzen kann, irgendwo hingehen kann, sich unter einer Jacke verbergen und dann mit einem Messer ein Attentat zu verüben. Ein Messerverbot bringt also nichts, es ist Augenwischerei.
Gesetzesverschärfungen zumindest angedeutet hat Bundesinnenminister Marco Buschmann ebenfalls von der FDP. Der Bild am Sonntag sagte er, die Bundesregierung sollte darüber beraten, wie Messerkriminalität besser bekämpft werden könne. Einzelheiten ließ der Justizminister offen. Extremismusexperten wie Hans-Jakob Schindler warnen davor, die beiden Themen Messerkriminalität einerseits und Terroranschläge andererseits zu vermischen. Das seien zwei verschiedene Dinge, sagte Schindler im ZDF.
Wenn es um Terroranschläge geht, helfen weder Verbotszonen noch Messerverbote. Denn der Täter ist ja sich schon bewusst, dass er das Haus verlässt, um eine Straftat, eine schwere Straftat zu begehen. Der wird sich durch solche Verbote nicht zurückhalten lassen.
Der Fachmann von der nichtstaatlichen Organisation Counter Extremism Project wirbt dafür, beim Kampf gegen Terrorismus woanders einzusetzen. Bei den Betreibern der sozialen Netzwerke. Die müssten stärker als bisher in die Verantwortung genommen werden, um terrorismusverherrlichende und anstiftende Inhalte zu bekämpfen. Ziel müsse sein, die Radikalisierung junger Menschen über Online-Plattformen zu verhindern, so Schindler.
Im Moment können diese Plattformen warten, bis sie von außen angefragt werden. Das sollte gesetzlich geändert werden. Diese Plattformen, auf denen die Kommunikation von Terroristen, die Propaganda und die Rekrutierung von terroristischen Organisationen sowie deren Finanzierung stattfindet, sollten in die Pflicht genommen werden, das proaktiv zu verhindern und an die Sicherheitsbehörden weiterzuleiten.
Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Stefan Thome fordert, die Radikalisierung junger Muslime in Deutschland müsse stärker in den Blick genommen werden. Auch um zu verhindern, dass rechts- und linkspopulistische Parteien das Thema kapern, um es in den Landtagswahlkämpfen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg auszuschlachten.
Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt irgendwelche Dinge beschönigt werden, dass sie kleingeredet werden. Nein, der Ernst der Lage ist uns voll und ganz bewusst, muss uns bewusst sein. Wir dürfen aber nicht mit Scheinlösungen daherkommen, sondern müssen wirklich das Übel dort ergreifen, wo es wirklich sitzt, an die Ursachen erforschen. Das ist die Radikalisierung. Man muss das Problem beim Namen nennen und muss es auch da angehen, wo es sitzt, an der Ursache.
Soweit dieser Bericht von Steffen Wurzel. Die offene Gesellschaft, sie hat Feinde. Das hat der Anschlag von Solingen erneut deutlich gemacht. Das Stadtfest stand im Zeichen der Vielfalt. Aber diese Vielfalt, sie wird offenbar von Gewalttätern nicht gewollt. Unschuldige sind nun erneut gestorben, etliche noch schwerst verletzt. Bei ihnen und den Angehörigen, bei vielen Besuchern des Festes in Solingen bleiben seelische Narben, Trauer und sicher auch Wut. Ihnen bleibt wie so oft nur der Trost. Manche haben ihn vielleicht heute auf dem Gedenkgottesdienst gefunden, der am Vormittag in der Stadt im Bergischen Land stattgefunden hat. Von dort nun Julian Noten.
Ein großes Plakat mit der Frage warum, dazu etliche Blumen und angezündete Kerzen. So sieht es heute an dem Ort aus, an dem am Freitag das Unvorstellbare passierte. Viele Menschen haben auch heute noch Blumen niedergelegt und sind dann zum ersten Trauergottesdienst gegangen, in einer Kirche direkt neben dem Anschlagsort. Den Besuchern war anzumerken, dass sie noch immer geschockt sind. Ihnen war es wichtig, am Gottesdienst teilzunehmen.
Man muss sich solidarisch zeigen in so einem solchen Augenblick. Und man darf da auch nicht kneifen, wenn man sich zeigt, so wie gestern auf der Trauerfeier. Und das ist eine wichtige Angelegenheit für mich.
Betroffen, sehr betroffen. Und wir sind geblieben, um unsere Solidarität zu zeigen zu der Bevölkerung, zu der Stadt Solingen.
Ich habe eigentlich keine bessere Adresse, als das vor Gott zu bringen und um Hilfe zu bitten und darum zu beten, dass es sowohl den Toten, den Verletzten als auch unseren Seelen irgendwie besser geht.
Kurz vor Beginn füllte sich die Kirche immer weiter. Schnell mussten noch neue Stühle nachgeholt werden. Immer wieder hörte man Menschen weinen. Es war eine bedrückende Stimmung. Auch für die Pfarrerin Ilka Werner. Sie wollte heute eigentlich mit den Menschen den 650. Geburtstag der Stadt feiern. Jetzt musste die Veranstaltung zu einem Trauergottesdienst umgewidmet werden.
Keinen Gottesdienst zu feiern stand nicht zur Debatte. Es ist jetzt ganz wichtig, dass die Menschen in der Stadt verschiedene Orte und Zeiten haben, sich zu versammeln und zum Nachdenken zu kommen, ins Trauern zu kommen, auch zu spüren, was überhaupt passiert ist. Ich merke bei mir selber, das sackt erst langsam durch.
Ilka Werner ist zusätzlich auch schon das gesamte Wochenende als Seelsorgerin im Einsatz. Und das wird sie wohl auch in den kommenden Tagen sein, um für die Menschen da zu sein und mit ihnen zu sprechen. Denn genau das ist vielen Solingern wichtig, um das Geschehene zu verarbeiten.
Trauer in Solingen nach dem brutalen Angriff durch einen Syrer. Das war der Bericht von Julian Noten. Und eine weitere Nachricht aus der vergangenen Nacht lässt aufhorchen. Der Chef der Messenger-App Telegram, Pavel Durov, ist in Frankreich verhaftet worden. Die Franzosen werfen ihm vor, zu wenig zu unternehmen, um gegen die Nutzung seines Messenger-Dienstes für kriminelle Aktivitäten zu sorgen. Die Verhaftung sorgt für Verärgerung in Moskau. Aus Paris Daniela Junghartz.
Die französische Polizei hat mehreren Medienberichten zufolge am Samstagabend den Chef des Messenger-Dienstes Telegram festgenommen. Pavel Durov war demnach aus Aserbaidschan kommend mit einem Flugzeug auf dem Pariser Flughafen Le Bourget gelandet. Der Franco-Russe steht in Frankreich auf der Fahndungsliste. Die französischen Behörden werfen ihm und Telegram laut Medienberichten fehlende Kooperation beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität vor. Telegram ist ein Messenger-Dienst, über den man auch verschlüsselt kommunizieren kann, also ohne externe Zugriffsmöglichkeiten, zum Beispiel von Behörden. Gerade weil es bei Telegram aber auch möglich ist, Kanäle mit vielen Abonnenten zu erstellen, wird der Dienst zum Beispiel auch von Oppositionellen in Diktaturen genutzt.
Daniela Junghans informierte. Und an dieser Stelle ist es Zeit für unser Sporttelegramm. Heute auch mit einer traurigen Nachricht. Bernhard Krieger.
Der deutsche Fußball trauert um einen seiner großen Trainer. Christoph Daum ist nach einer Krebserkrankung gestorben. Sarah Schwedmann.
Kaum ein anderer Trainer polarisierte so sehr wie er. Fallen ist keine Schande, aber liegen bleiben, war das Lebensmotto von Christoph Daum. Aufgewachsen im Duisburger Arbeiterviertel Beek lernte Daum früh, sich durchzusetzen. Bei seinem Herzensverein, dem 1. FC Köln, wurde Daum 1986 Bundesliga-Trainer. Den größten Erfolg feierte er 1992, allerdings mit dem VfB Stuttgart, die deutsche Meisterschaft. Die größte Niederlage seines Lebens erleidet er nicht auf dem Fußballplatz. Eine Haarprobe von Daum wird im Jahr 2000 positiv auf Kokain getestet. Daum tritt von seinem Traineramt in Leverkusen zurück, wird nicht wie geplant Bundestrainer. Danach ist er international als Trainer in Österreich und der Türkei wieder erfolgreich, holt mehrere Titel. 2006 kommt er in die Bundesliga zurück, kann da aber nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Christoph Daum lebte bis zuletzt mit seiner Frau in Köln-Hahnwald.
Christoph Daum starb im Alter von 70 Jahren. Sarah Schwedmann erinnerte an ihn. Das werden auch wir heute Abend noch einmal ausführlich in Sport am Sonntag, unter anderem in einem Interview mit Jens Nowotny tun, der unter Daum in Leverkusen spielte. Damit zum aktuellen Fußball. Da hatte Meister Leverkusen ja zum Auftakt in der Bundesliga vorgelegt mit einem 3:2 in Mönchengladbach. Am Abend hielt nun Titelkonkurrent Dortmund Schritt. Mit dem neuen Trainer Nuri Sahin gewann der BVB 2:0 gegen Frankfurt. Daniela Müllborn.
Der Mann des Abends kam von der Bank.
Und Gittens haut ihn ins Tor! Jamie Gittens links, er macht's alleine! Er macht das Tor! Für den BVB!
Ja, heute war ein sehr gutes Spiel. Sehr hart, nicht einfach. Aber wir haben das gepasst heute. Und ja, I'm so happy today. That is good to go. Yes.
Zwei Treffer von Jamie Gittens. Der 20-jährige Dortmunder Flügelstürmer kam nach einer knappen Stunde ins Spiel. Vor allem sein erster Treffer, ein Schlenzer nach sehenswertem Dribbling, ließ selbst Frankfurts Trainer Dino Toppmöller schwärmen.
Muss man dann auch mal neidlos anerkennen, dass es ein Traumtor war. Und ja, das war dann der Unterschied.
In der Nachspielzeit dann Jamie Gittens Treffer Nummer 2. Am Ende einer ausgeglichenen Partie, in der Frankfurt zunächst die besseren Offensivaktionen hatte, Dortmund aber in der zweiten Halbzeit zulegte und sich der neue Trainer Nuri Sahin mit einer glücklichen Hand bei der Einwechslung selbst ein gelungenes Bundesliga-Debüt bescherte. Im Stadion mit der berüchtigten gelben Wand, die er bislang nur als Balljunge und Spieler kannte.
Dortmund mit dem Sieg auf Rang 2 hinter Spitzenreiter Freiburg, der Vizemeister Stuttgart im Südwestduell mit 3:1 besiegt. Auch Hoffenheim vorne mit dabei nach dem 3:2 gegen Kiel, genauso wie Leipzig nach dem 1:0 gegen Bochum. Außerdem spielten Augsburg gegen Bremen 2:2 und Mainz gegen Union 1:1. Zwei Partien fehlen noch vom Auftaktspieltag, St. Pauli gegen Heidenheim und Wolfsburg gegen Bayern. Zwei Clubs, die im vergangenen Jahr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Vor allem die Bayern stehen unter Druck. Nur Platz 3 in der vergangenen Saison und erstmals seit 2012 kein einziger Titel. Das muss besser werden, weiß auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl.
Definitiv wollen wir dafür sorgen, dass der Weg über den Meister nur über Bayern München geht.
In München zählen, anders als in Wolfsburg, nur Titel. Rund 140 Millionen Euro wurden in den Bayern-Kader investiert und nach langer Suche mit Vincent Kompany ein neuer Trainer gefunden.
Ich freue mich schon einfach auf das erste Bundesligaspiel. Ist natürlich ein ganz große Challenge.
Der ehemalige HSV-Spieler Kompany steht bei seiner ersten Trainerstation in der Bundesliga von Anfang an unter Druck.
Es ist ganz einfach. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist unsere Mentalität.
Die Ansprüche in Wolfsburg sind andere. Zumal Trainer Ralf Hasenhüttl aktuell einige Verletzungssorgen hat und mit dem FC Bayern eben diese ganz besondere Aufgabe zum Bundesligastart wartet.
Es ist eine Mannschaft, die nicht über so viele Schwachstellen verfügt. Eigentlich über fast keine. Aber egal, es ist für uns nicht wichtig. Da ist immer eine Chance und das ist das Schöne am Fußball.
Sagt Wolfsburgs Trainer Ralf Hasenhüttl im Beitrag von Christopher Klein. Die Motorsportfans schauen heute in die Niederlande. Die Formel 1 gastiert in Zandvoort. Volker Hirt.
Lando Norris hat es in der Hand. Der McLaren-Pilot sitzt im derzeit schnellsten Auto. Immerhin war er bei seiner schnellsten Qualifying-Runde 0,3 schneller als Max Verstappen. Aber die Coolness des Weltmeisters hat er nicht. Zu oft stand er schon vorne am Start, hat da aber immer wieder gepatzt, während Max Verstappen als exzellenter Starter gilt und er geht als Zweiter ins Rennen. Einer von beiden dürfte das Rennen gewinnen, mit Vorteilen für Lando Norris. Mercedes dürfte an die Erfolge der letzten Grand Prix nicht anknüpfen können. George Russell Vierter, Lewis Hamilton gar nur 12. am Start. Nico Hülkenberg geht als 14. ins Rennen.
Das war der Ausblick von Volker Hirt und das war's vom Sport.
Danke Bernhard Krieger und damit gehen diese Informationen am Mittag zu Ende. Im Studio war Detlef Karg. Ich sage danke für Ihr Interesse.